Herzlich willkommen beim Bulimiefrei jetzt Podcast mit Sandra Blabel. Ich helfe Frauen, sich endlich von Bulimie und Essanfällen zu befreien und aus diesem Albtraum der Essstörung auszusteigen, ein normales Verhältnis zum Essen zu bekommen und sich wohl im eigenen Körper zu fühlen. Heute mit der Episode Nummer 9 und dem Thema Belohnungssystem auf Abwägen. Das wunderbare Gefühl von einem Stück Kuchen oder Schokolade im Mund. Die wunderbare Erleichterung, nach dem Sport mit viel Schwitzen ein kühles Glas Wasser zu trinken. Verlangen und Befriedigung motivieren uns Menschen zum Handeln und der Taktgeber dafür ist das neuronale Belohnungssystem im Gehirn. Bevor ich zu der Verbindung zwischen dem Belohnungssystem und den Essstörungen komme, möchte ich zuerst ein paar wichtige Fakten zum Belohnungssystem erklären, weil dann das Folgende besser verständlich wird. Das Gehirn giert nach Belohnung. Das haben amerikanische Wissenschaftler schon 1954 entdeckt. Verantwortlich dafür ist das mesokortikolimbische Belohnungssystem. Das ist ein weit verzweigtes Netz aus Hirnarealen und Neuronen, also Gehirnzellen. Das Belohnungssystem funktioniert wie ein Schaltkreis. In der Großhirnrinde entsteht ein Verlangen und wenn man dem dann nachgibt, dann gehen Signale unter anderem an das limbische System und an den Hippocampus und zuletzt wieder an die Großhirnrinde, sozusagen als Rückmeldung, dass der Befehl ausgeführt wurde. Ein sehr wichtiger Mitspieler in dem ganzen System ist das Dopamin, denn das generiert Verlangen und die Belohnungserwartung und ist damit ein ganz wichtiger Motivator. Es ist auch schon länger bekannt, dass der Neurotransmitter Dopamin beim Lernen eine wichtige Rolle spielt. Der Neurophysiologe Wolfram Schulz von der Universität Cambridge hat diesen Zusammenhang genauer untersucht, und zwar anhand einer Studie mit Affen. Er hat den Affen bei der Wahl bestimmte Bilder, Belohnungen in Form von Futter oder Saft gegeben und anderen nicht. Die dopaminergen Neuronen haben am Anfang nur auf die Belohnung als solche reagiert. Und später haben diese Neuronen aber schon gefeuert, wenn der Affe quasi das richtige Belohnung versprechende Bild gewählt hat. Also ein Bild, wo er dann gewusst hat, da gibt es die Belohnung. Wenn die Belohnung ausgeblieben ist oder zu spät gekommen ist, dann sind die entsprechenden Neuronen wieder verstummt. Wenn es eine unerwartete oder besonders üppige Belohnung gegeben hat, dann haben diese Neuronen stärker als sonst gefeuert. Und diese Nervenaktivität ist also ein Maß für die Abweichung von der Erwartung und damit ein gutes Instrument, um den Erfolg, wie zum Beispiel bei der Nahrungssuche, mit der Zeit zu maximieren. Aber zurück zu uns Menschen. Hunger und Durst sind elementare Lebensbedürfnisse, wie ich auch schon in einer anderen Episode erklärt habe. Wenn sie befriedigt werden, dann stellen sich Glücksgefühle ein. Wenn wir Freude oder Glück empfinden, dann wird das Denkorgan, also unser Gehirn, von Botenstoffen durchflutet und das schafft Wohlgefühl, kann uns aber auch in eine Sucht stürzen. Hier komme ich nun zu den Essstörungen. Bei den Essstörungen haben Wissenschaftler nicht nur Probleme mit dem körperlichen Empfinden von Hunger und Sättigung festgestellt. Darauf bin ich in der Episode 6, Bulimie und Serotonin, eingegangen. Sondern auch Probleme mit dem Belohnungswert von Nahrung. Also wenn zum Beispiel ein Tier nicht genug frisst oder nichts, dann stirbt es irgendwann. Wenn wir Menschen über langere Zeit nichts essen, sterben wir auch, logisch. Daher ist so etwas Wichtiges wie das Essen im Allgemeinen recht angenehm. Einfach um sicherzustellen, dass wir am Leben bleiben. Dieses Vergnügen trägt dann auch dazu bei, die Verhaltensweisen, Gedanken und Erinnerungen zu verstärken, die zum Essen führen. Also wer denkt nicht gerne an eine Einladung zurück, bei der man besonders fein bekocht wurde? Darum haben wir Lieblingsrestaurants, Lieblingsspeisen und so weiter. Andererseits nimmt das Gehirn Hunger normalerweise als unangenehm wahr, um uns zu motivieren, etwas zu essen. Also leichter Hunger geht ja noch, aber je stärker er wird, umso unangenehmer ist das Gefühl. Die Forschung hat gezeigt, dass die Belohnungsbahnen des Gehirns bei Menschen mit Essstörungen verändert sind, sodass sie weniger in der Lage sind, angenehme Dinge wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Normalerweise ist Essen, wenn wir hungrig sind, lohnender, als wenn wir satt sind. Darum heißt es auch immer, wenn man hungrig ist, soll man nicht einkaufen gehen, weil man dann vom Hunger getrieben irgendwelche Dinge kauft, meistens dann eher die ungesunden Sachen, die man ja im Prinzip nicht bräuchte. Das wurde in Studien belegt, und zwar hat man festgestellt, dass es zu einer erhöhten Freisetzung von Dopamin kommt, ja, durch dieses Belohnungssystem. Also das heißt, es spielt eine Rolle bei Vergnügen, bei Belohnung, aber auch bei Sucht und Angst. Jetzt angesichts der Tatsache, dass Essenseinschränkungen ja häufig Essanfälle produzieren, ja, darauf bin ich ja schon vielfach eingegangen in den früheren Episoden, wird also der Essanfall bei diesen Menschen sogar noch lohnender als die normale Sättigung vom Hunger. Das Belohnungssystem wird also noch stärker aktiviert, wenn man sich bei einem Essanfall vollstopft. Je voller, desto belohnender. Und dann beginnt ein Kreislauf. Die Schuldgefühle nach den Essanfällen und auch die Angst vor dem Zunehmen, die führen dann vielfach zu einer weiteren Einschränkung der Nahrungsaufnahme, also anschließend wieder wenig essen oder fasten, oder sie führen zum Erbrechen oder zu einer anderen Kompensation, wodurch dann die hohe Belohnung von dem sich vollstopfen aufrechterhalten wird. Und dann geht es wieder von vorne los, die ganze Geschichte. In Studien mit bildgebenden Verfahren wurde gezeigt, dass die Belohnungsbahnen im Gehirn von Frauen mit Bulimie deutlich aktiver sind als bei gesunden Kontrollpersonen, wenn man ihnen Bilder vom Essen zeigt. Frauen mit der Essbrechvariante der Magersucht zeigen ebenfalls eine deutlich höhere Belohnungsaktivität. Das heißt, für Frauen mit Essanfällen, egal ob Bulimie, Binge-Eating oder Anorexie, ist Essen noch viel belohnender und mehr wert als für gesunde Menschen. Dadurch entsteht auch der extreme Fokus aufs Essen, wo es sich den ganzen Tag im Gehirn nur abspielt, Essen, Nicht-Essen, was essen, was nicht essen. Und darum entsteht dieses Gedankenkarussell rund um dieses Thema. Spannend finde ich auch Folgendes. Obwohl die Anzahl der Männer mit Essstörungen in der letzten Zeit ansteigt, ist die Störung bei Frauen natürlich immer noch deutlich, deutlich häufiger. Nun gibt es Forscher, die glauben, dass weibliche Geschlechtshormone diese Belohnungssensitivität erhöhen können. Das wird jetzt im Moment von Wissenschaftlern getestet. Meine These dazu ist aber etwas anders. Diese überaktive Belohnungssensitivität ist meiner Ansicht nach keine Ursache der Essanfälle, sondern eine Folge der Diäten und Essenseinschränkungen, die nun mal wesentlich mehr Frauen machen als Männer. Ja, es gibt so viel mehr Frauen, die Diäten machen, weil sie abnehmen möchten, als Männer. Der Körper produziert als Folge eine höhere Belohnungsaktivität, um dann die Menschen, also die Frauen dazu zu bringen, mehr zu essen. Nun werden aber bei den Essanfällen ja meist viel Süßes oder allgemein viele Kohlenhydrate gegessen, die aber nur Kalorien bringen und nicht die Nährstoffe, die der Körper und das Gehirn wirklich brauchen. Und darum bleibt dieses Belohnungssystem weiterhin überaktiv. Also das veränderte Belohnungssystem bei Menschen mit Essproblematiken, die zeigt sich auch in anderen Bereichen als dem Essen. Studien haben ergeben, dass Highschool-Schüler in den USA, die über regelmäßige Essanfälle berichten, mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Drogen, Alkohol oder Tabak konsumieren als die ohne Essanfälle. Also diejenigen Schüler, die auch kompensatorische Verhaltensweise wie Brechen oder dann Fasten an den Tag legen, die konsumieren diese Substanzen am ehesten. Meine Erfahrungen mit den Frauen, die ich bisher betreut habe, ist so, dass Drogen und sogar das Rauchen eine weniger große Rolle spielen, aber Alkohol ist öfters mit im Spiel. Nun bin ich ja vorhin auf die Essbrechvariante der Magersucht kurz mit eingegangen. Bei der restriktiven Magersucht haben die Studien stattdessen eine deutlich verringerte Belohnungssensibilität und dafür eine übermäßige Reaktion auf sich bestrafen festgestellt. In einer Dissertation zum Erwerb von einem Doktorgrad der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München, da wurde selbstverletzendes Verhalten bei Essstörungen untersucht. In der Zusammenfassung heißt es da: Selbstverletzendes Verhalten bei Betroffenen mit Essstörungen ist schon lange bekannt und bei etwa einem Viertel bis der Hälfte dieser Patienten zu diagnostizieren. Die Probandinnen unserer Untersuchungsgruppe gaben Ritzen oder Schneiden mit einem scharfen Gegenstand als häufigste Selbstverletzungsart an und auch als häufigste Art der erstmaligen Selbstverletzung. Und sie haben dieser Methode auch die größte persönliche Bedeutung beigemessen. Studien mit bildgebenden Verfahren haben auch ein ungewöhnlich hohes Maß an kognitiver Verarbeitung gezeigt, wenn Frauen, die Magersucht haben, Bilder von Lebensmitteln gezeigt wurden. Da das Essen für diese Frauen, also wir reden immer noch von der restriktiven Magersucht, ja weniger belohnend ist und sehr viel mit Angst und Bestrafung verbunden ist, neigen Frauen mit Magersucht dazu, diesem Ziel, diesem langfristigen, scheinbar nie erreichbaren Ziel der Gewichtsabnahme und der Aufrechterhaltung magersüchtiger Verhaltensweisen mehr Bedeutung beizumessen als der Belohnung durch das Essen. Also dieses ständige Hungern, sich leer fühlen, restriktiv sein, viele Lebensmittel gar nicht essen und so weiter, hat für die mehr Bedeutung als die Belohnung durch das Essen, weil hier die Belohnungsaktivität deutlich eingeschränkt ist. Und diese Menschen neigen auch dazu, ein hohes Maß an asketischen Verhaltensweisen zu zeigen. Diese Unterschiede in der Belohnungsverarbeitung bei Bulimie-Binge-Eating und der restriktiven Magersucht scheinen gemäß den Forschern auch nach der Genesung noch bestehen zu bleiben. Da gibt es nun zwei Schlussfolgerungen, bei denen sich die Forscher noch nicht einig sind. Einige Forscher glauben, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass diese Merkmale, ja, in Bezug aufs Belohnungssystem schon vor dem Ausbruch der Essstörung vorhanden waren, also wie eine Mitursache sozusagen. Es ist aber auch möglich, sagen die anderen, dass es sich bei diesen Merkmalen nach der Genesung um Narben, um Folgen der Krankheit und nicht um Risikofaktoren von der Krankheit handelt. Und das bestätigt auch meine These, die ich vorhin genannt habe, dass es sich bei dieser Abweichung der Reaktion des Belohnungssystems nicht um eine Mitursache bei der Entstehung von Essstörungen handelt, sondern um eine Folgeerscheinung. Und weiter ist meine These und Erfahrung: Aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns und wenn die Gehirnchemie komplett wiederhergestellt wurde, dann kommt auch das Belohnungssystem ja mehr oder weniger wieder in die richtige Bahn. Das heißt, die Überaktivität geht wieder etwas runter bei den Menschen mit diesen Essanfällen, wo das eben wie so eine extreme Belohnung, Befriedigung ist, wenn da sehr viel reingestopft wird. Mir war es deswegen so wichtig, in dieser Episode separat auf dieses Thema einzugehen, um wieder einmal zu zeigen, dass es nicht einfach nur die Psyche ist, die quasi schuld ist an einer Essstörung. Es ist eine komplexe Geschichte und je mehr man das versteht und auf diese verschiedenen beteiligten Aspekte eingehen kann, umso besser und einfacher ist es möglich, eine Essstörung zu lösen oder aus einer Essstörung herauszukommen. Ja, das war es für heute. In der nächsten Episode geht es dann um das Thema Gier wegen schlechtem Schlaf. Auf deine Befreiung, alles Liebe, deine Sandra.